Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka. Ja, hallo zusammen, liebe ZuhörerInnen. Ich freue mich riesig, heute wieder eine Podcast-Folge mit einem, ja, wie ich meine, sehr bekannten Niederösterreicher zu machen. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Alles, was steht, putzt man. Alles, was sich bewegt, grüßt man. Das war seine Aussage in der ersten Folge. Hallo Kerni, Lorenz Kernberger, schön, dass du da bist.
Ja, so als Marco, mein Lieber, danke auch nochmal hier an die zweite Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich habe schon ein bisschen gespoilert unten auf der Wall of Fame. Ich bin ja anscheinend der Erste, der zum zweiten Mal eingeladen
genau so
wurde. Ja?
Genau
weil
so
wir haben beim ersten Mal, ja, das war im November oder Oktober, wann waren wir? November, wurde das ausgestrahlt. Da haben wir geplaudert, bis dann die Zeit aus war. Und da haben wir damals schon gesagt, na, das wäre doch nett, noch ein zweites Mal. Und ja, im Sommer hast du mich dann eingeladen. Freue mich sehr darüber.
Danke, schön, dass du wieder da bist. Ja, du hast es eh schon gesagt, du bist das zweite Mal da. Vielleicht für unsere Zuhörer, warum das zweite Mal? A, natürlich mega Potenzial an Informationen. Wir haben ja jetzt gefühlt eine Stunde schon geplaudert, bevor wir noch in die Aufzeichnung gegangen sind. Und mit dir ist ja das immer wirklich lustig. Aber auch ganz viel Informationen, kompetenztechnisch vom Roten Kreuz, aus dem Rettungsdienst. Aber auch natürlich deine Zugänge und deine Meinungen. Und nachdem wir ja tagespolitisch auch fungieren und gerne die Themen an den Tag oder weiter transportieren möchten in unserem Podcast, ist es uns natürlich eine Riesenfreude, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast 2.0.
Ja, Marco, für dich immer und natürlich auch für die Follower, weil wir haben ja auch schon, es hängt ja schon hier, also ihr seht es ja nicht, aber das Studio ist ja ganz neu eingerichtet hier bei der Kolloser Medizintechnik und da hängt auch schon ein Poster oder ein Bild, 4000 Zuhörer bereits erreicht. Ja? Ich nehme mal an, in der Zwischenzeit werden da schon wieder mehr geworden sein.
Ich glaube auch, dass es mehr sind. Die Marketingassistentin, die Iris, zeigt gerade Daumen hoch. Es variiert. Es kommt auf die Themen drauf an, es kommt auf die Gäste drauf an. Es gibt ja einige Folgen auch von unserem Geschäftsführer und von mir, wo wir auch über interne Themen plaudern. Ja, und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und unsere Folge mit dem Lorenz heute hören, wo wir das eine oder andere Thema vom Rettungsdienst ein bisschen plaudern oder auch privat. Jetzt hat er mir gerade gesagt, er war in Schweden oben mit seiner Familie und hat Urlaub gemacht. Schweden ist ja ein wunderschönes Land.
Kann ich nur empfehlen, auch mal den Norden als Urlaubsdestination zu wählen. Ja, das muss man dazu sagen.
Die haben ja dort oben die höchste Rate an Überlebenden nach der Reanimation. Hast du das gewusst?
Nein, das habe ich nicht gewusst, ja. Aber das macht Sinn, weil die Leute da extrem diszipliniert sind und einfach auch eine, ich glaube, eine grundsolide Einstellung haben zu allem, zumindest da im Süden, wo wir waren, also im Süden von Schweden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die auch dementsprechend diszipliniert sind beim Thema Erste Hilfe und hingehen, wenn jemand liegt. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, ja, also dort hängen ganz, ganz viele AEDs dort in Schweden.
Im ja, Ort, das kann ich bestätigen, habe ich überall. Ich habe euer Logo nicht gesehen, aber wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu weit zum Service fahren. Ja.
Ja, das machen wir noch nicht, das wäre weit. Aber die Kinder dort haben das im Lehrplan verankert, ganz intensiv Erste Hilfe, Reanimation. Und das zeichnet sich natürlich in den Jahren dann danach schon ab, wenn sich die Leute auch hingreifen trauen.
Ne? Ja, das stimmt.
Und die Erste Hilfe ist ja ein großes Thema.
Vollkommen korrekt. Und gesellschaftlich sind die uns, glaube ich, ein paar einfach voraus. Und dazu zählt auch das Erste-Hilfe-Package, das man schon sehr früh beginnt. Kann ja sein, dass es bei uns auch mal so weit wird, dass das ein Schulfach wird oder ein verpflichtendes, dass man sagt, eine Woche in der Volksschule oder im Gymnasium macht man dann so Erste-Hilfe-Woche oder was mit Schwerpunkt. Kann ja sein.
Es gibt, das gibt es grundsätzlich. Also es gibt den Helfi, der
ja,
in der
genau.
Volksschule trainiert wird, Bandagen, Wunden versorgen, Bewusstlosigkeit, Ohnmächtigkeit und. Ja, das gibt es. aber das Thema Reanimation.
Genau, das habe ich gemeint. Muss man die Leute gehen auf BLS, auf Basic Life Support, ja, durch Ersthilfe, genau, das. Genau.
Gerne, aber kommen wir kurz zu dir, das ist ja, das interessiert ja unseren Zuhörern wahrscheinlich am meisten, da ist ja mein Gequatsch ja gar nicht so im Vordergrund. Was hat sich verändert von der letzten Folge zu heute? Was hat sich in deinem Leben getan? Was hat sich im Rettungsdienst getan? Ich will dich da gar nicht jetzt zu lange mit den Themen, aber wie geht's dir mit Max wie Kerne? Das hat jetzt super begonnen.
Also, diese Folge? Ja, kann man ruhig spoilern. Ich habe jetzt ja vor kurzem wieder mit dem Christian geredet, unserem Ausbildungsleiter, also vom Ausbildungsteam in Tulln. Die Serie Mach's wie gerne, da gibt es jetzt ja leider oder Gott sei Dank eine Folge, die wurde jetzt getestet, wie sie ankommt bei den Auszubildenden. Die Finanzierung für das ist also mal, die steht. Jetzt kommt nur darauf an, der Zeitpunkt, wann die nächsten Folgen gedreht werden. Und das ist natürlich alles mit Vorbereitungszeit. Ich denke, Q4 heuer oder bis zum Q1, Anfang Q2 nächstes Jahr, werden wir dann uns hoffentlich zusammensetzen und dementsprechend Videos drehen. Man muss auch dazu sagen, ich bin ja 40 Stunden angestellt bei uns in Baden. Du weißt, wie es in der Rettungslandschaft ist, beruflich, ehrenamtlich gerade. Es fehlen ja Leute. Und wenn ich jetzt,
nicht nur im Rettungsdienst,
ja, aber in meinem Bereich natürlich muss man darauf Rücksicht nehmen, wenn ich dann Hausnummer jetzt mal eine Woche fehl für Video aufnehmen, das ist ja dann wieder eine Woche, wo ich bei uns fehl. Also da muss man das genau einteilen, wie und wann ich diese Videos mache, damit ich weder im Baden fehle, noch jetzt dann zu viel Zeit verstreichen lasse in Tulln. Auch ausbildungsmäßig, weil du ja gesagt hast, seit dem letzten Jahr. Bitte.
Nein, also das heißt, diese Folgen, diese Videos magst du in der Arbeitszeit. Das ist nicht deine
Freiheit.
Ist nicht fremd.
Nein, das würde ich natürlich im Rahmen der Beruflichkeit machen. Ja, das ich darf ja auch als Beruflicher, sollte man ja auch aufpassen mit ehrenamtlichen Diensten, da weißt du, wie das ist.
Naja, dass Ruhezeiten
man da nicht, und so. Ja, Ruhezeiten etc. Da haben wir das letzte Mal geredet, damals über den Zivildienst und so weiter, wo das auch schon beachtet worden ist. Also da möchte ich schon, oder da möchten alle natürlich schauen, dass das alles richtig korrekt abläuft. Und das wäre dann natürlich für mich jetzt Arbeitszeit. Wenn ich dann sage, ich fahre jetzt, ich mache einen 9-to-5-Dienst in Tulln und mache dann mit dem Schodiv, mit dem Florian, mit dem Schoditz, mache ich dann Videos irgendwo in einem Studio oder wo auch immer das dann stattfindet. Das wäre dann schon so gedacht, ja.
Super. Naja, ich glaube halt einfach, dass gerade hier die Hemmschwelle niedriger ist, wenn man über Video und wenn ich mir so meine Kolleginnen und Kollegen anschaue, wir kriegen ein neues Produkt, bevor wir quasi dieses Training haben, bevor wir die Schulung bekommen, schauen wir uns sofort auf YouTube einmal Videos an, dass wir einfach sensibilisieren können, in welche Richtung geht's, was kann das Gerät, wo sind die Vorteile, Nachteile. Und in deinem Setting ist es nicht uninteressant, auch den Mitarbeitern vieles an Hemmschwelle vielleicht auch niedrig zu setzen, weil es wichtig ist, dass man die sensibilisiert,
oder? Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, ich bin natürlich einerseits, ich bin ja einer der Älteren auf der Dienststelle und da muss man wieder schauen, wie kommt das an, wenn ein alter Sanitäter was ist. Das kann ja in beide Richtungen gehen. Ne? Da kann einer sagen, oh Gott, der ist ja schon ewig dabei, das interessiert keinen. Und dann gibt es natürlich welche, die sagen, ja, naja, das ist aber gerade das ist das Interessante, weil der hat ja quasi den Überblick von früher bis jetzt, ja. Und wenn man quasi, wie ich zum Beispiel, ich bin ja gerade in einem Alter, muss ich auch sagen, also in einem Berufsalter, wo ich natürlich das alles mitgegangen bin, also die Ausbildungen, die Notfallkompetenz etc. Wenn ich jetzt tausendmal jetzt gefühlte 10 Jahre länger beruflich wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, na gut, so kurz vor tue ich mir das jetzt nicht mehr an. Da gibt es sicher Jüngere, die das machen, aber in dem Fall bei mir, für mich persönlich, also ich habe vor 2,5 Jahren die Notfallkompetenzen mich ausbilden lassen in den Notfallkompetenzen, okay. Weil es ja auch, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, auch geredet, mhm. Und ich glaube, seit den letzten Podcasts mit dem Herrn Vorringer und dem Schreinerbären und so weiter, haben das, glaube ich, jetzt schon alle mitbekommen, dass in Niederösterreich ausbildungsmäßig eine Offensive schon lange stattfindet in Richtung Notfallsanität aufs Auto und Notfallkompetenzen aufs Auto.
Ja, lass uns über das vielleicht kurz reden. Da gibt es ja jetzt auch eine Offensive in diese Richtung.
Genau, es ist jetzt schon seit einiger Zeit werden sehr, sehr viele Kurse angeboten. Es wird geschaut, dass breit die Mitarbeiter die in den Kompetenzen ausgebildet werden können, die es möchten. Das werden sehr viele Kurse angeboten vom Roten Kreuz aus. Also ich von Niederösterreich natürlich reden wir jetzt. Und das sieht man auch in den Zahlen. Wir haben jetzt vor kurzem, also wir haben vorher schon ein bisschen uns was vorbereitet. Wir haben jetzt vor kurzem erst, weil das auch tagesaktuell ist, ich glaube, eine Studie gab es oder sie haben ein Jahr lang nachgeschaut, wie das war mit den Schmerztherapien am RTW. Und da wurden jetzt auch, glaube ich, gefühlte 3000 Patienten wurden schmerztherapiemäßig von uns bearbeitet, von uns Sanitätern, ohne dass jetzt zwangsläufig ein Notarzt mit dabei sein muss. Das ist ja auch angenehm, wenn man weiß, die Notärzte, wir fahren sehr viel mit den Notarztwegen und wenn man dann sieht, dass für gewisse Sachen ein Neff oder ein Notarzt benötigt wird, nur für etwas, wo man sagt, mit Schulung und mit Missen und mit Praxis kann das ein Sanitäter auch abarbeiten. Und das ist jetzt nicht etwas, was man jetzt in einer Stunde irgendwie macht, sondern da schaut man sich ja monatelang ganz lange an, wie man das am besten aufzieht. Da muss man sagen, wir sind hier in Niederösterreich, kann man glaube ich auch wirklich sagen, Vorreiter, ja, dass Sanitäter Medikamente einsetzen, die in anderen Bundesländern oder muss man auch nach Wien schauen, noch nicht so freigegeben werden, wie bei uns schon ab Notfallsanitäter mit der Notfallkompetenz Venenpunktion.
Lass uns da gleich ins Detail zu gehen. Lass uns nochmal kurz über die Ausbildung sprechen und dann sprechen wir über deine Erfahrungen, weil gerade die kombinierte Schmerztherapie ist ja, so, wenn man so will, die KI der Neuzeit. Nein, ist jetzt übertrieben,
ja, aber du hast schon recht.
Es ist schon ein Meilenstein. Und wo ich sage, okay, da vertraut man auch einen kompetenten Medikamente an, die, wo es vielleicht zu Problemen kommen könnte. Aber durch diese tolle Ausbildung, die das Rote Kreuz Niederösterreich hier ja auch forciert, funktioniert das ganz gut. Und wie du sagst, es sind schon über 3000 Patienten. Aber bleiben wir noch kurz bei der Ausbildung. Was muss der Sanitäter hier alles sich ausbilden? Das heißt, er wird Rettungssanitäter, also, Notfallsanitäter.
Genau, er fängt mit Rettungssanitäter an, dann macht er den Notfallsanitäterkurs, dann nach einer gewissen Praxiszeit, also am RTW, kannst du dann dich auch in den Notfallkompetenzen ausbilden lassen. Da beginnt man die erste Stufe, das wissen eh viele, das ist die Notfallkompetenz A, die Arzneimittellehre. In diesem Kurs lernst du alles über die Medikamente, die einzusetzen sind, und du kannst ja auch ab Notfallsanitäter schon, das wissen ja viele in der Zivilbevölkerung natürlich nicht, weil wer redet schon über die Rettung draußen? Ja, wenn sie gebraucht wird, dann ruft man sie und dann will, dass was gemacht wird. Aber dass man jetzt jede Woche sagt, na, was hat sich getan bei der Rettung, das ist ja nicht so. Ne? Deswegen ist wichtig, dass auch wir immer wieder, ob das jetzt über die öffentlichen Kanäle ist oder anders, den Leuten auch breit gefächert beibringen, dass unsere Sanitäter eben schon seit Jahren nicht nur Schockraum-Taxifahrer sind, sondern dass wir behandeln, triagieren, wir therapieren, wir begutachten, wir schauen uns EKGs an, wir setzen Maßnahmen, und das ist schon viel mehr als vor vielen Jahren gewesen ist. Also zurück zu den Notfallkompetenzen, ja, die NKA und danach die NKV, und die Notfallkompetenz Venenpunktion beinhaltet natürlich dann auch die Medikamente der Bundesliste, Liste 2, und darunter fällt bei uns zum Beispiel auch das Ketanest und das Midazolam für die Schmerztherapie. Ja. Und das ist etwas, das ist bei uns in Österreich, glaube ich, wir sind hier die Ersten, die gesagt haben, du kennst auch vom NRW, sind potente Medikamente, ja. Aber unser Chefarzt und das Ausbildungsteam hat wirklich, muss ich sagen, und ich bin jetzt schon lange dabei und ich hab viel Spaß auch mitgemacht, ja, muss man auch sagen, aber die haben eine ganz tolle Behandlungsleitlinie aufgezogen, und auch die Ausbildung dementsprechend, muss ich sagen, für mich bleiben da keine Fragen offen. Und an alle Zauderer muss ich sagen, Ausbildung ist immer schon eine Hohlschuld, finde ich, und nicht eine Bringschuld. Also wenn ich sage, ich bin wo unsicher, dann schaue ich, dass ich mit Kollegen was mache oder dass ich bei meiner Dienststelle einen Kurs besuche oder dass ich mich extern irgendwo eintrage, um quasi das zu kompensieren, was ich in der Praxis vielleicht nicht so oft habe. Dann sage ich, na, dann setze mich mal rein in einen ALS-Kurs. Wenn ich nicht viel reanimiere, sage ich, gut, dann tue ich irgendwo reanimieren. Und wenn ich sage, ich bin mit dem Medikament nicht firm, dann setze ich mich in eine Online-Fortbildung oder in eine Präsenz Vorbildung und sage, ich möchte alles über die Medikamente wissen, wird ja immer wieder angeboten, muss man nur schauen, auf welche Dienststelle man fahren muss. Das ist heutzutage alles kein Problem mehr, dass ich sage, ich möchte mir Wissen aneignen, dass ich es auch mir holen kann.
Gott sei Dank. Was versteht der Laie unter kombinierter Schmerztherapie?
Also die Schmerztherapie schaut bei uns wie folgt aus. Wir können niederschwellig anfangen mit einem Etamizol, Novalgin. Das werden viele Patienten kennen, das eh auch aus der Apotheke ganz normal. Und alle, die nicht darauf allergisch reagieren, die kriegen das natürlich. Wir haben dann die Möglichkeit, geht aus unseren Einsatzdokus heraus, die Kombination mit erst ein Midazolam in die Kurzinfusion und anschließend mit dem Esketamin arbeiten, dürfte dahingehend sein, dass das durch das Novalgin bereits so eine schöne Grundschmerzblockierung ist, dass man dann gar nicht mehr viel von dem Esketamin braucht. Das kristallisiert sich aus den Einsatzzahlen heraus durch die Wiederholungen, weil es wird ja dokumentiert, wie oft musste ich ein Medikament wiederholen, um einen Effekt beim Patienten zu erzielen. Und da zeigt sich, dass Patienten, die vorher ein Gramm Novalgin bekommen haben, also Metamizol, wenn Handelsnamen spricht mit, sondern Wirkstoffnamen, also mit der Mizol bekommen, dass die dann anschließend von der Therapie her nicht zu viel Esketamin gebraucht haben, sondern meistens hat eine Dosis gewirkt. Mhm. Und ich hatte jetzt schon einige Einsätze, also ich hatte auch das Pentrop schon, das Metoxifloran, das ist diese Green Whistle, ne? Kennt man aus Australien, ich habe mir die Schulter luxiert am Strand und dann kommt das an und sagt, zieh da mal 15 Mal und dann reponieren wir das wieder. Mhm. Mit diesem Medikament hatte ich schon sehr, sehr gute Erfahrungen, ja. Gerade für Schmerzspitzen beim Lagern ideal. Also wenn der Patient compliant ist, wenn das jetzt einer ist, der sagt, ich verstehe, dass ich ein- und ausatmen muss, dass ich nicht das in die Luft blasen darf, weil dann kriegt sie im Auto, kriegt sie alle mit, ja. Dann ist das ein perfektes Medikament, um den Patienten compliant zu machen.
Funktioniert aber leider nicht immer. Ne?
Es ist, ja, das ist ein Medikament, das muss man mögen. Also wer es schon mal gerochen hat, es riecht super scharf und schmeckt deswegen noch schärfer. Und man muss es in der Situation auch wollen, dass ich wo rein und raus blase und nicht schmerzmäßig dann durch die Nase vielleicht einmal und dann funktioniert das nicht. Aber ich hatte teils, ich hatte gute Erfahrungen damit und auch Patienten, wo ich gesagt habe, gut, das brechen wir jetzt ab, das mit dem Metoxifloran, da kommen wir auf den grünen Zweig. Und dann bleibt uns natürlich immer noch das Esketamin in Verbindung, wenn der Patient dann drauf reagiert auf das Es, so dass man es nicht will, mit einem Midazolam vorsichtig. Und wie gesagt, in den Behandlungsleitlinien ist alles wunderbar beschrieben, was tust du, wenn, wie und was. Also da kann auch für den Anwender, der sagt, ich mache das jetzt nicht wie ein Hochfrequenzstützpunkt einmal in der Woche oder öfters oder ein seltener, bist du sehr gut abgeschirmt mit dieser Behandlungsleitlinie. Und wie gesagt, mit jedem Einsatz, so wie bei uns Rettungsdienst ist Praxis, mit jedem Einsatz lernst du und lernst du und lernst du und lernst du und desto firmer, desto sattelfester wirst du in der Anwendung.
Wenn ich jetzt, und wir sprechen ja beide, manchmal gibt es Kontraindikationen, manchmal gibt es auch Probleme, sprechen wir ganz kurz über eine allergische Reaktion, also einen anaphylaktischen Schock.
Nach der Gabe.
Wie reagiert sie da? Wie seid ihr da trainiert?
Wir haben auch Behandlungsleitlinien für die Anaphylaxie. Und du weißt, wie es heutzutage ist. Gut, es gibt viele Anglizismen, das heißt Verenglischung. Früher hat man gesagt, dann schauen wir weiter. Jetzt heißt das 10 for 10. Ja? Du weißt ja, oder wenn das Team miteinander geredet hat, heutzutage heißt das Crew Resource Management. Man muss aber sagen, bitte nicht, dass jetzt das falsch versteht. Das wurde damals nicht so breit gelehrt. Ja?
Ja.
Jetzt ist es Gott sei Dank Bestandteil der Ausbildung, dass die Kollegen miteinander reden, dass sie ein Speak-up einfordern, dass sie miteinander abgleichen.
Hast du in der ersten Folge schon erzählt.
Ja.
Also ist ganz, ganz wichtig.
Ja? Ganz, ganz wichtig. Frage, und das ist wirklich etwas, das ist wunderbar, dass das gelehrt wird. Ja? Und das ist auch ganz wichtig für alle Sanitäter, weil dieses einer prescht vor und drei humpeln nach, nein, das gibt es Gott sei Dank seit Jahren nicht mehr.
Aber kommen wir nochmal zum
Anaphylaxie. Entschuldigung, wir verzetteln uns. Wenn der Patient zum Beispiel auf das Metamizol allergisch reagiert, weil er es nicht wusste, gibt es bei uns ganz einfach, wir machen unsere Behandlungsleitlinie Anaphylaxie auf und bearbeiten dann den Patienten nach der Anaphylaxie. Das heißt, je nachdem die Schwere der allergischen Reaktion, intramuskulär, Suprarenin, das wirst du wissen, zweimal 0,5 können wir geben, dann Vernebel natürlich könnten wir, das Suprarenin, also zweimal 3 Milligramm und so weiter und so fort. Wir haben Dibutrin mit für die Antihistaminikum und natürlich ein Cortison. Also die Therapie, das wollte ich vorher noch sagen, nämlich Anaphylaxie, das ist auch ein super Beispiel dafür, dass man einen richtig, muss man sagen, schirchen Notfall mit dem RTW und mit dem richtigen, also mit dem Team, das am RTW sitzt, dementsprechend auch behandeln kann. Das sind Notfälle, wo wir früher mit dem Notarztmittel hingefahren sind. Mhm. Und jetzt können wir die, weil in Wirklichkeit am NEF wenn das jetzt nicht gerade in einen Stillstand ausartet, in einen Arrest, ist das idente Therapie der Anaphylaxie wie am RTW. Ja? Wir geben unser Supra, wir geben unser Cortison, wir geben unser Antihistaminikum, der Patient kriegt Flüssigkeit, der Patient wird gelagert und im besten Fall fahren wir mit ihm natürlich dann ins Krankenhaus und können dementsprechend übergeben. Und weil wir dann schon vorher geredet haben über den Telenotarzt, das sind zum Beispiel dann noch so Einsätze, da könnte ich, wenn ich jetzt in der Peripherie bin, könnte ich dazwischen nebenbei auch noch den Telenotarzt dazuschalten und sagen, du pass auf, es ist für mich jetzt so nicht freigegeben, aber was hältst du oder würdest du mir freigeben,
da hast du schon
einen Supra-Blitz?
Hast du den voll gehabt?
Na, den noch nicht, ja. Aber ich sage dann gleich, einen Supra-Blitz herrichten für die Fahrt und dann entscheidet das Team gemeinsam mit dem Telenotarzt, ja, das wird Sinn machen, weil ja, ein bisschen fahrt man doch und dann hat man vielleicht, keine Ahnung, schon den Rebound-Effekt oder was und ein bisschen der Blutdruck und die Frequenz, das passt alles. Dann kann man das genau mit dem Kollegen, der am Telefon oder per Videokonferenz zugeschaltet ist, der sieht ja auch dann am EKG alles. Der hat 1:1 den Bildschirm von uns, der sieht ganz genau, was haben wir bis jetzt gemessen, was haben wir bis jetzt gemacht. Und das gibt Sicherheit und auch für den Patienten Sicherheit natürlich. Und das Wichtigste ist, dass der Patient gut ankommt und gut versorgt wird. Ja, ich hatte schon einen Fall. Also ich persönlich muss sagen, ich bin jetzt keiner, der sagt, man braucht den, ich glaube, der Bernd hat das auch in seinem Podcast gesagt, der Telenotarzt ersetzt ja nicht den Notarzt. Das heißt, wenn ich jetzt ein schieres EKG habe zum Beispiel, dann hole ich mir einen Notarzt und frage nicht vorher nach, du, ist das jetzt, was ist denn das? Sondern sage ich, das gefällt mir nicht, der Patient gefällt mir nicht, Notarzt. Der Telenotarzt ist, denke ich, für so niederschwelligere Sachen. Ja? Das ist auch wieder ein englischer Ausdruck, dieses Best Point of Care, dass ich jetzt sage zum Beispiel, ich habe einen Patienten, der hat eine Bluthochdruckkrise und der sagt, ja, ich habe das vergessen zu nehmen, morgen ist der Praktiker da und du gehst fast hin und sagst, ah, ein bisschen Hochriese, ich senke ihn ein bisschen, senke mal ein bisschen mit Urapidil, dann sagt der Patient, na, jetzt ist super, aber ich möchte nicht mitfahren, es ist so zach. Dann könnte man sagen, wenn das Team sagt, na gut, der Patient ist ja stabil und er weiß, was er will, könnte man zum Beispiel den Telenotarzt dazuschauen und sagen, pass auf, was ist denn deine Ansicht? Das EKG ist bland, er hat ein bisschen Herzdruck gehabt, AP, Angina pectoris Schmerzen aufgrund der hypertonen Krise. Jetzt schaut alles bland aus, was meinst du, könnte man ihn auch zu Hause belassen? Und dann kann man im Team zum Beispiel theoretisch entscheiden, ja, wenn alles passt, dann bleibt er zu Hause und dann geht er halt morgen zum Arzt und sagt, ja, ich habe nicht aufgepasst mit meinen Medikamenten und bitte schau mich nochmal an. Ja, das wäre jetzt nur so ein fiktives Beispiel. Ich hatte den Telenotarzt bei einem Einsatz in einer Hofer-Filiale, eine junge Angestellte hatte massive Bauchschmerzen und Schwindel und Übelkeit, hat sich dann herausgestellt in der Anamnese, dass sie mit der Nieren Probleme hat, fraglicher Stein, fraglich eine Raumforderung, man weiß es nicht, soll in der nächsten Zeit ein CT machen und an dem Tag ist eben der Schmerz wieder eingeschossen, sie hat dann von uns eine Schmerztherapie bekommen und ich habe dann parallel noch mit dem Telenotarzt geredet, weil eben sehr übel war und schwindlig war und schlecht ging, habe ich mit dem Telenotarzt parallel erfragt, ob ich das Medikament Ondansetron für mich off-label, weil Ondansetron ist für uns nur freigegeben bei der zentralen Übelkeit im Rahmen einer Esketamingabe, ob ich das Medikament bereits fürs Krankenhaus geben kann, was der Telenotarzt davon hält. In dem Fall war alles in Ordnung, die Werte in Ordnung. Der Patient war ja stabil, das war ja kein Notfallpatient. Das war einfach nur, weil wir gewusst haben, es wird wahrscheinlich dann ein bisschen dauern im Krankenhaus, bis man drankommt, wenn man dementsprechend jetzt nicht schwer erkrankt ist, wird man ja auch im Krankenhaus dementsprechend triagiert. Und für das Krankenhaus wollten wir dem Patienten in eine Kurzinfusion einfach ein Medikament geben, dass es dann auch erträglich wird. Ne? Und dementsprechend sind wir verfahren. Ja? Und ich habe den Patienten dann auch später getroffen wieder und der Patient hat davon berichtet, dass es ihm dann wirklich besser ging. Abgesehen vom Novalgie natürlich, aber die Übelkeit war dann auch weg. Und das sind so Sachen, genau für sowas, das stelle ich mir so vor, die Zukunft. Ja? Das ist eine schöne Rettungsdienstzukunft. Ich muss nicht alles wie früher einpacken und fahren, ja, sondern jetzt wird überlegt, was ist das Beste für den Patienten.
Kompetenz ist alles. Ja, Hashtag Kompetenz. Mehr.
Ja, und ich darf auch spoilern, natürlich im Herbst, ich nehme mal an, im Herbst wird aufgerollt eine Fortbildung für alle Sanitäter, ein neues Device. Ich glaube, das ist ein Computerprogramm für die Einschätzung der Dringlichkeit bei Patienten. Und das können wir dann im Rahmen unserer Anamnese anwenden, um auch eine Rückmeldung vom System zu bekommen, wie ist der Patient einzuschätzen? Ist das ein grüner Patient, ein orangener, ein roter?
Spannend.
Und je nachdem sowas Ähnliches, aber das weiß ich nicht, aber ich glaube, sein ähnliches Programm hat auch die Acute Community Nurse, um zum Beispiel einzuschätzen, wer eine häusliche Pflege zu Hause bleiben darf. Dass man einfach sagt, also mein System hat mir auch geraten, der Patient ist eigentlich sicher und stabil und das kann man verantworten. Und sowas Ähnliches bekommen wir Sanitäter auch in der Zukunft, um noch mehr oder noch besser breit gefächert entscheiden zu können.
Spannend. Sehr, sehr interessant, weil du die NKV angesprochen hast. Wann wirst du beginnen zu intubieren?
Natürlich, das ist ja kein Geheimnis. Die NKI ist für uns Sanitäter, ich rede jetzt nicht von Führung, dass man Offiziersaufbau, sondern für Sanitäter ist das natürlich die höchste Ausbildung, die man anstreben kann beim Roten Kreuz. Und ich will natürlich versuchen, diese Ausbildung zu machen. Von der Zeit her, also wann man das machen darf, mir ist das Wort jetzt nicht eingefallen, aber ich falle jetzt gerade noch nicht rein. Also man muss 3 Jahre Notfallkompetenz Venenpunktion schon haben, damit man sich dann für den Kurs oder für das Assessment, je nachdem, wie das dann vonstatten geht, anmelden kann. Und das erfülle ich noch nicht. Ich bin zwar schon ewig bei der Rettung, aber bin ein Spätzünder, was die Notfallkompetenzen betrifft. Und dementsprechend müsste ich noch bis zum Halbjahr 26 warten. Ist aber, Marco, immer noch eins der Dinge, die ich auf meiner Bucketlist habe beruflich. Ja? Also ich würde gerne die Peer-Ausbildung machen. Also,
sehr spannend.
Ich finde halt über die Jahre, du wirst es immer mehr brauchen. Ja. Ja. Die Einsätze werden mehr am RTWC.
Wir werden nicht jünger.
Am RTWC siehst du halt jetzt Dinge, die du vielleicht früher noch nicht gesehen hast, weil durch die Anpassung der Notfälle oder der Notfallcodes durch die Leitstellen natürlich haben wir jetzt ein anderes Spektrum. Wir nehmen dem NEF ja schließlich ein Drittel der Einsätze weg und dieses Drittel der Einsätze mehr können auch dann Sachen sein, wo dann Sanitäter sagt, oh, da bin ich bis jetzt immer mit dem NEF gefahren, jetzt fahre ich alleine. Das ist mir jetzt kieflich ein bisschen an den Einsätzen. Ja. Und da finde ich, gibt ja auch Gott sei Dank genug Peer bei uns in Niederösterreich. Ja. Aber das ist etwas, wo ich sage, das würde ich noch gern machen für mich, um auch mal, wenn ich mal Stunden reduziere oder wie auch immer, du weißt, wie es ist im Rettungsdienst.
Ja, ja.
Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und Bandscheibenvorfälle und so weiter, ist ja alles therapiert und gut, aber man muss ja im Hintergrund haben, dass man vielleicht irgendwann mal auch einen Exit braucht. Ne? Und dann würde ich natürlich gerne in Richtung Ausbildung gehen und auch auf andere Art und Weise den Kollegen immer noch zur Seite stehen. Ja? Weil,
das kann ich mir bei dir gut vorstellen. Reden tut er
ja. Also, ja, ich müsste dann aber die Leute reden lassen. Ja? Also, aber ich übe mich auch in dem. Ja. Also,
Frage noch, hast du jemals einen intrauseren Zugang live und scharf schon mal gesetzt?
Ich leider nicht. Also ich habe ihn selber noch nicht gesetzt. Ich war damals zu NRW-Zeiten noch bei den Kollegen dabei, die im Lehrsaal noch mit den Ärzten gemeinsam geübt haben und das an einer Schweineschwarte, glaube ich, war das damals, angesetzt haben. Aber selber habe ich noch keinen gesetzt. Ich persönlich muss sagen, gesehen habe ich natürlich schon Dutzende Male die Anwendung. Ja, ja. Und du wirst es auch noch kennen. Ich hoffe, geht es von der Zeit noch. Aber wir haben noch Zeiten gehabt von der Bone Injection
Gun. Ja, ja, ja,
und das Schlimmste war dieses Fast 1, dieses Sternum, brutale Sternum. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das in der Anwendung gesehen habe. Und da sind wir jetzt bei etwas, das ist ja easy zum Anwenden. Ja.
Genau, das ist das EZTO, ne?
Von
Teleflex Rüsch. Nur SEM Medical bringt jetzt den SEM-IO raus.
Okay.
Ja, der wird in den nächsten Wochen gelauncht von uns. Wenn man ihn googelt, kann man ihn online schon sehen. Der hat jetzt alle Zertifizierungen und ist vom System her ähnlich, hat auch so einen Driller, nur manuell. Also auch an die Zuhörer, ich würde Ihnen raten, schauen Sie nur das auch bei uns dann auf der Homepage, wird demnächst online sein. Und also ich glaube schon, dass das ein Produkt sein könnte, welches für den Sanitäter im Low-Cost-Setting ist. Ja? Also nicht nur jetzt dann im klinischen Bereich oder im Rettungsdienst per se, ja, dort auch natürlich, weil die Nadel selber ist der gleiche Zugang wie beim Teleflex-Rüsch-Produkt.
Okay. Ja, ich meine, du bist ja hier, ich meine, wir sind ja hier bei Kolossal Medizintechnik und wenn jemand was Neues hat am Markt oder wenn jemand über Medizinprodukte reden kann, dann ja ihr schließlich.
Im Notfallmedizinischen
Sektor. Wir haben ja auch am Rettungsweg, am Wagen haben wir ja Dutzende Medizinprodukte. Manche sind veraltet, manche kommen neu. Es gibt ja immer wieder, es fluktuiert. Ja, hast du irgendwas in der Pipeline und sagst, ja, jetzt ist wieder, keine Ahnung, es gibt wieder eine neue Absaugeinheit oder Vakuummatratzen, gibt es wieder neue? Ja,
ist in der Pipeline oder in der Startgeraden, wenn man das so sagen darf, ist schon der neue Lifepack 35. Der ist jetzt noch nicht offiziell gelauncht, der ist zwar übersee schon gelauncht, in den sozialen Netzwerken geht er das schnell, alles was von Amerika rüberkommt, sieht man auch in Europa relativ zügig. Nein, der ist diese Tage, diese Wochen wird dieser Bursche dann kommen, wir freuen uns schon drauf. Der wird sicher ein Thema sein, ob wir präklinisch jetzt gleich Fuß fassen, müssen wir uns anschauen. Es wird schon Rettungsdienste geben in Österreich, die auf den Lifepack 35 zugreifen wollen. Im klinischen Bereich definitiv, also okay. Da haben wir schon viele Anfragen. Ja, Flüssigkeitswärmer, Miku, also wir haben ganz viele Neuigkeiten und ganz viele Produkte, wo ich einfach dich auch einlade, schau mal auf die Homepage
ja, wieder gerne. Vorbei.
Komm ich lade gerne. Dir den neuen ja. Katalog runter. Ja, ja.
Macht ihr da Blutgasanalysen auch?
BGAs vertreibt ihr die? Sind nicht, also wir haben immer wieder Anfragen aus dem niedergelassenen Bereich. Wir versuchen für unsere Kunden, die auch viele Notfallprodukte bei uns kaufen, natürlich auch Blutgasanalysen dann zu beschaffen.
Ja.
Aber primär ist das nicht unser Fokus, also BGA ist nicht unser Fokus. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Abschließend stellen wir in Zukunft jeden Podcast-Gast eine spezielle Frage, die ich dir heute stellen darf. Welche medizintechnische Erfindung hättest du gerne selbst gemacht?
Oh, das ist ja schwierig.
Wie soll man das? Das gibt.
Da gibt es ja viele. Ich muss es jetzt sortieren in, was wohl das meiste Geld bisher gebracht hat. Aber ich bin vorsichtig und sage, der Sicherheitswindflon, da wäre ich gerne dabei gewesen. Weil durch die vor Jahren war ja die Änderung von normalen Wehenflons auf die mit Kapperl.
Ja.
Und da muss ich sagen, wenn ich da was erfunden hätte, zum Beispiel diese braunen Wasser Safety Pro oder irgendwas,
ja.
Ich glaube, da könnte ich jetzt schon auf meiner Insel sitzen, gemütlich. Mhm. Also da wäre ich dabei. Ansonsten natürlich fällt mir sofort ein, ich wäre dabei gewesen beim präklinischen Ultraschallgerät. Ja, das wird all along auch irgendwann zu uns kommen. Ja, das ist, man sieht es in anderen Podcasts von anderen Kollegen oder von anderen Organisationen. Das ist nicht mehr wegzudenken in der Präklinik. Ja, die Geräte werden kleiner. Du gehst nur mit dem Handy hin, mit dem Tablet und schaust es dir an. Es ist
was ja gut ist.
Was ja gut ist.
Ich meine, wie gesagt.
Dann bleiben wir
nicht stehen. Ne?
Auch gerätetechnisch. Der Defi-Guard, der hat 25 Kilo gehabt und 14 Akkus gebraucht. Und jetzt sind wir bei Geräten, die merkst du nicht
einmal. Kannst du nicht vergleichen. Lorenz, ich muss leider stoppen. Wir sind schon weit drüber. Aber das war auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Folge mit dir heute machen durften.
Ja, hat mich sehr gefreut. Und ich muss auch den Kollegen sagen, das abschließend für mich, ja nicht nur diese Frage, sondern für euch, für alle Zuhörer. Also ich glaube, wir machen alle draußen einen tollen Job, auch jetzt seit Jahren dank der Anpassungen der Behandlungsleitlinien und der Medikamentenlisten, der Arzneimittellisten, ist das ein Job, ob das jetzt ehrenamtlich ist oder beruflich, ist vollkommen egal, eine Tätigkeit, die man super ausüben kann, wo man wirklich viel leistet auch und der Sanitäter wird immer weiter hochgehoben in Sphären, wie gesagt, das ist nach oben hin wahrscheinlich nicht offen und da bin ich froh, dass ich immer noch part of it bin und meine Patienten auch jetzt seit Jahren so toll versorgen kann, dass ich eben nicht für alles wen brauche, sondern dass ich selbstständig arbeiten kann mit einem tollen Team, mit einem gut geschulten Teams besser gesagt und auch der Leitstelle einen Dank, dass die Codes angepasst wurden dementsprechend, dass wir das auch dann fahren können, was wir jetzt fahren. Ja? Also danke an alle, die zuhören, dass ihr das macht und dass ihr euch dafür interessiert, weil sonst würdet ihr wahrscheinlich den Podcast nicht hören, wenn ihr nicht doch auch abseits des Dienstes euch für den Rettungsdienst interessiert und für Medizinprodukte natürlich.
Danke, lieber Lorenz, für diesen schönen Schlussworte. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast. Folgt uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch. Lorenz, danke, dass du da warst. Alles Liebe.
Ja, alles Liebe, Marco. Danke.
Tschüss.
Tschüss.